Plädieren Sie für den Kuschelkurs in den Betrieben?
Da fangen Sie aber jetzt sehr provokant an mit einer meiner Lieblingsvorurteile, die mir entgegengebracht wird. Nämlich das Missverständnis, dass empathische Führung irgendwie Kuschelkurs, Ponyhof oder Händchenhaltend genannt wird.
So stellen wir uns das vor, gehört. Oder?
Nein, da sind Sie ganz, ganz falsch. Es hat nichts mit Kuschelkurs zu tun. Ja, empathische Führung führt eigentlich zu mehr Klarheit und das klingt für viele immer befremdend, weil leider, wenn viele über Empathie sprechen, landen wir schnell auf der Gefühlsebene, wo man denkt, man muss die Leute mit Samthandschuhen und ganz vorsichtig und liebevoll umgeben. Darum geht es aber gar nicht, sondern es geht darum, den einzelnen Menschen und die Situation zu betrachten und zu sagen, welche Herausforderung hat die Person, welches Ziel hat sie und wie kann ich als Führungskraft hier bestmöglich unterstützen? Und die Unterstützung kann in manchen Fällen vielleicht tatsächlich sein, dass man Händchen hält, aber in vielen Fällen ist auch einfach wirklich zu sagen, was Sache ist. Feedback, wenn jemand nicht gut arbeitet, dann ist die beste Unterstützung, die ich geben kann, jemanden auch das Feedback zu geben, wo die Person Fehler macht, wo sie sich verbessern kann, aber gleichzeitig als Führungskraft auch zu begleiten und zu sagen, ich zeige dir, wie es besser geht, weil ich möchte, dass du dich weiterentwickelst, dass du nächste Woche nicht wieder den gleichen Fehler machst, weil dein Ziel ist es ja eventuell, dass du vielleicht in einem Jahr mehr Geld verdienst oder dass du befördert wirst und ich unterstütze dich und bin an deiner Seite, damit du dein Ziel erreichst. Und dazu gehört aber auch, dass ich dir Feedback gebe, damit du weißt, wo du falsch liegst und wo du besser machen kannst. Mhm. Das ist da, wo es halt oft mangelt, dass manche Führungskräfte einfach Feedback geben und sagen, das ist jetzt scheiße, Entschuldigung die Wortwahl, das ist nicht das, was ich von dir erwarte, aber es wird nicht gesagt, was wird erwartet.
Mhm. Ich stelle Sie erstmal vor, Frau Harrer, ich stelle Sie erstmal vor, Sie waren Projektmanagerin bei einem Tochterunternehmen von VW, hatten also selbst Führungsverantwortung. Nehmen wir mal so ein klassisches Beispiel. Ein Mitarbeiter, den Sie nicht wirklich gut leiden können, der leistet sich einen Patzer. Ein anderer, der schon mal ungefragt eine Tasse Kaffee vorbeibringt, der schießt auch einen Bock. Kann man da wirklich alle gleich behandeln?
Natürlich hat man mehr Sympathien für manche oder andere Mitarbeitende. Aber als empathische Führungskraft erwarte ich ja nicht, dass mir Leute Kaffee bringen. Das ist nicht deren Job. Ja, auch wenn das nett ist und das gut ist fürs Klima, es ist nicht
deren Job. Wollte ich gerade sagen, das gehört doch aber dazu. Also das gehört ja zu einem netten Betriebsklima auch dazu, dass man mal auch etwas macht, was man vielleicht nicht unbedingt erwartet.
Ja, aber meine Erwartung ist, was ist eigentlich erstmal der Job, für den die Person eingestellt wurde? Und wird der gut gemacht? Bringt die Person die Leistung ein, für die wir ihn oder sie bezahlen? Und nicht bringt mir die Person Kaffee, weil am Ende des Tages, natürlich ist es gut fürs Klima und ich würde jedem Mitarbeitenden empfehlen, sich gut zu stellen im Team und mit der Führungskraft. Aber am Ende des Tages ist nicht das Kaffeekochen, was letztendlich entscheidend ist, sondern die Arbeit, für die jemand eingestellt wurde.
Natürlich, klar, aber es kann ja auf der anderen Seite dann auch bedeuten, oh Gott, der schleimt sich jetzt ein. Ne? Das ist ja auch nicht so das Wahren, das man unbedingt machen sollte. Und vor allen Dingen bleibt dann am Ende nur noch das übrig, oder?
Es bleibt ja nur das übrig und ich kann ja auch nicht in einem, sage ich mal, wenn es um das Thema Gehalt geht, ja, dann stehen mir jetzt wieder beide Mitarbeitende gegenüber. Die eine Person, die vielleicht nicht so sympathisch ist und die eine Person sympathisch und die eine sagt, ja, ich habe dir immer Kaffee gebracht. Und die andere legt halt die Zahlen beispielsweise vor. Ja, dann, ich würde sagen, ich wäre eine schlechte Führungskraft und hätte meine, sage ich mal, in dem Fall meine Emotionen nicht unter Kontrolle, wenn ich nur rein nach Sympathie die Arbeit meiner Mitarbeitenden bewerten
würde. Ja, ja, klar. Trotzdem haben Sie ja schon gesagt, kann man sich von solchen Dingen natürlich nicht richtig frei machen. Aber in Ihrem Buch Empathische Führung, da geben Sie auch Tipps, wie man das hinbekommt. Zum Beispiel respektvoller Umgang, sagen Sie. Klar, das sollte ja immer drin sein, aber ich stelle mir jetzt mal eine Situation auf dem Bau vor oder in der Restaurantküche, wo der Ton ja mal, ich sag mal, ziemlich rau sein kann. Ist das nicht Wunschdenken?
Es ist Wunschdenken, dass man meint, der Ton darf nicht mal rauer sein, weil das ist nicht nur in der Küche oder auf dem Bau so, sondern auch das passiert auch im Büro. Und das passiert auch selbst mir als empathische Führungskraft. Was da wichtig ist, ist das Vertrauen. Und empathische Führung führt zu Vertrauen, weil wenn ich einer Person vertraue, dass sie es gut mit mir meint und auch meine Ziele berücksichtigt werden und meine Bedürfnisse, dann werden diese Gespräche auch gar nicht länger, dass man mehr redet, weil viele denken immer bei empathischer Führung, das braucht mehr Zeit, weil man muss so viel erklären. Aber eigentlich, wenn man sich gut versteht und das Vertrauen da ist, wird das eigentlich eher weniger. Ich habe Mitarbeitende, die sagen, die kann ich sagen, du, wir müssen das und das machen. Und die setzen es um, weil sie mir vertrauen und wissen, hey, das ist niemand, der mich über den Tisch zieht. Das ist eine Person, die berücksichtigt auch meine Belange und hat das auch alles im Hinterkopf. Ich werde nicht übergangen. Und wenn sie das so anordnet, dann hat das auch einen Grund. Weil es wird Momente geben, wo ich gar keine Zeit habe, groß zu erklären, sondern halt alle erstmal agieren müssen und man vielleicht hinterher erklärt. Und das ist die gleiche Situation auf dem Bau und deswegen funktioniert es dort auch, dass man manchmal halt auch der Ton trauer wird und ich nicht erst, sage ich mal, bevor ich um einen Unfall beispielsweise zu verhindern auf der Baustelle, kann ich nicht sagen, so lass uns mal erstmal hinsetzen.
Mal ausdiskutieren.
Und ausdiskutieren, sondern genau. Ich vertraue darauf, dass meine Führungskraft da jetzt aus einem guten Grund vielleicht einen anderen Ton anlegt. Ja. Wichtig ist, dass man vielleicht hinterher nochmal das Gespräch sucht und dann aufklärt, warum das so gelaufen war und warum es nicht anders ging.
Und einfühlsam, das ist ein anderes Beispiel, soll die Führungskraft auch sein, das schlagen Sie vor. Diskriminierung und Ausgrenzung verhindern, das sind ja auch gute, hehre Ziele. Aber bleiben wir mal bei dem Beispiel auf dem Bau. Da steht der langjährige Mitarbeiter Stefan und Ali, der nicht so gut Deutsch kann und sich nicht so gut richtig artikulieren kann, vor dem Polier. Wie kann der denn lernen, hier nicht die Ausländerkeule rauszuholen, also der Polier?
An der Stelle ist es, glaube ich, wichtig, erstmal zu differenzieren zwischen sprachlichen Barrieren. Das ist natürlich an einige Mitarbeitende manchmal mehr Arbeit bedeuten kann, wenn sie andere vielleicht Dinge in der Anleitung mehr Anlauf brauchen, aufgrund von sprachlichen Problemen. Und das ist etwas, wo ich immer sage, es gibt Jobs, gerade auf dem Bau, wo man vielleicht die sprachlichen Probleme nicht so, sage ich mal, ausgeprägt sein müssen wie in anderen Berufen. Und auch da geht es halt darum, glaube ich, auch dem zu erklären, welchen Mehrwert bringt Ali ein. Und geht es hier wirklich um sprachliche Barriere oder dass er jetzt einen migrantischen Hintergrund hat? Oder geht es wirklich um die Expertise, dass er die Arbeit nicht kann? Und da bei der Selbstreflexion zu unterstützen und zu sagen, okay, guck mal, du brauchst vielleicht 2 Minuten länger, um etwas zu erklären, als wenn jetzt eine deutsche Arbeitskraft da wäre, die das sofort versteht. Aber dafür haben wir ja trotzdem Ali da, weil andere Fachkräfte gibt es halt mal nicht. Und die Arbeit wird ja trotzdem gut ausgeführt. Also da zum einen immer auf das Fachliche zu bringen, zu sagen, leidet die Arbeit tatsächlich? Und wenn das aus der Welt geräumt ist, zu sagen, okay, wo ist denn das tatsächliche Problem? Ist das Problem, dass du meinst, du hast wirklich, ist es wirklich mehr Aufwand, weil du 1 Minute länger brauchst, um etwas zu erklären? Oder liegen da andere Vorurteile, mit denen man sich beschäftigen muss, vor?